Griechische Mythologie kennt Notos als einen der vier Windgötter. Nach ihm hat sich diese Kammermusikformation benannt, das Notos-Quartett. Merkwürdig vertraut dürfte diese Musik dem einen oder der anderen vorgekommen sein. Es ist Brahms gewesen, aber in ungewohnter Besetzung aus der dritten Sinfonie. Der dritte Satz, arrangiert für Klavierquartett von Andreas N. Tarkmann. Das Notos-Quartett wollte hier aufzeigen, welch kammermusikalisches Selbstverständnis der dritten zugrunde liegt. Das ist gelungen, auch mit Hilfe von Brahms selbst, denn der hat ein Arrangement für zwei Klaviere geschrieben.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Bettina Hoppe liest die fünfte von sechs ungekürzten Folgen des Romans »Das Fest« von Lucy Fricke, die, bevor sie Schriftstellerin wurde, beim Film gearbeitet hat. Eine Erfahrung, die in ihrem kleinen Buch eindeutige Spuren hinterlässt. Ist es Zufall? Die dritte Begegnung, die Jakob an seinem 50. Geburtstag macht, ist die mit Anne, der Sozialarbeiterin, die ihn in seiner Jugend in Bremen, Zitat, »gerettet hat«. Er war sehr verloren, denn seine depressive Mutter hatte sich ertränkt und sein Vater war zum Alkoholiker geworden. Anne hatte ihm Schönheit als Gegenmittel verordnet und war mit ihm ins Kino gegangen, wo sein Wunsch geboren wurde, Regisseur zu werden. In Berlin zeigt sie ihm einen Film aus seiner Jugend und schenkt ihm eine Super-8-Kamera nebst frischen Filmrollen. Doch dann versuchen zwei Drogensüchtige, ihm genau diese zu klauen. Dabei bekommt Jakob einen Schlag aufs Auge. Mit Hilfe von Annes Pfefferspray gelingt ihnen die Flucht in ein Taxi und dieses bringt die beiden in ein Lokal namens Anil. Ein Name, der Jakob, Zitat, auf eine zärtliche Art vertraut vorkommt.
Nela. Auf der Herrentoilette roch es nach Rosen. Die Wände waren dunkelrot gestrichen, das Licht kaum mehr als ein gelber Schimmer, Räucherstäbchen glommen über dem Waschbecken. Ein Duft wie bei ihm zu Hause, auch wenn Jakob sich daran kaum noch erinnerte, als wäre es ein Leben her, dass er seine Wohnung verlassen hatte. Sein Gesicht im Spiegel schien das zu bestätigen. Es war ihm unerklärlich, wie alle mit ihm umgehen konnten, als wäre diese Fresse normal. Er sah aus wie einer, der alles verloren hatte, allem voran die Kontrolle. Mit eiskaltem Wasser wusch er seine Augen, seine Haut, richtete sich das Haar, das trocken vom Chlor war. Dieser Tag war noch nicht fertig mit ihm. So viel hatte er inzwischen verstanden. Er durchquerte das leere Restaurant, in dem alles aus buntem Plastik zu sein schien, die niedrigen Tische mitsamt den Blumen darauf, die kleinen Hocker, die Fläschchen für das Chiliöl, selbst die Buddha-Statue in der Ecke. Es erinnerte ihn an das beste indische Restaurant, in dem er je gegessen hatte und das sich zu seiner Überraschung nicht in Indien befunden hatte, sondern in Kyoto, wo er, wie er manchmal glaubte, die schönsten 3 Wochen seines Lebens verbracht hatte. Beim Rausgehen nickte Jakob der Kellnerin zu, die am Tresen der offenen Küche lehnte und ihn erschrocken ansah. Endlich ein Mann zum Fürchten, dachte er und musste lächeln. Er lächelte noch, als er sich draußen zu Anne an einen der schiefen Tische setzte. Ob es da drinnen erheiternd gewesen sei, wollte sie wissen, und das konnte er nur bejahen. Sein Gesicht sei ein einziger Scherz. Sie schlug vor, zumindest das Auge zu kühlen. Stattdessen zündete er sich eine Zigarette an, lehnte den Kopf zurück und nahm einen tiefen Zug. In diesem Moment sah Jakob trotz allem aus, als wäre er zufrieden mit sich. Wie einer, der nach einer langen Reise endlich angekommen ist, das Gepäck neben sich abgestellt hat, den Blick schweifen lässt über den Hafen und das Meer, der alles Leid und jeden Zweifel auf dem weit entfernten Festland zurückgelassen hat. »Was ist das für ein Laden?«, fragte er. »Tamilisch.« Mehr wollte Anne dazu offenbar nicht sagen. Stattdessen stand sie auf und meinte, sie sei gleich wieder da. Sie müsse nur ganz kurz nach Hause, sich einmal frisch machen. Ihre Wohnung sei zum Glück gleich gegenüber. Dabei zeigte sie unbestimmt auf die Häuserfront an der rechten Seite des Platzes, vollkommen willkürlich, wie es Jakob vorkam. Er nickte bloß und Anne stand auf, um, wie er vermutete, für längere Zeit zu verschwinden. Noch während er ihr nachsah, kam die Kellnerin heraus und brachte ihm ungefragt eine Packung Ibuprofen, ein Bier, dazu Eiswürfel in ein Geschirrtuch gewickelt. Für das Auge, sagte sie, oder auch für das Bier, das sei leider ein bisschen warm. Er sah ihr Gesicht, dunkle Haut, eine Nase, die in die Breite ging, Augen so tiefbraun, fast schwarz wie das Haar und wirklich große Zähne, schöne, gesunde Zähne. Noch bevor er sich bedanken konnte, war sie wieder weg. Er goss das Bier ins Glas, warf einen Eiswürfel dazu und sich eine Pille in den Rachen, um dann vorsichtig seine immer noch geschwollene Lippe zu kühlen, seinen Daumen, der dick und von rotblauer Farbe war, und das Eis schließlich auf sein Auge zu legen. Jakob nippte an dem singalesischen Bier und betrachtete die vorbeikommenden Menschen. Es kam nicht alle Tage vor, dass man an einem Spätsommerabend allein draußen beim Bier saß und seiner Vergangenheit harrte. Dass er dabei Freude empfand, war überraschend. Hoffentlich würde ihm nun der Gedanke kommen, nach diesem Tag, dass er so viel im Leben gar nicht falsch gemacht hatte, dass eigentlich nichts zu befürchten war, wenn die Vergangenheit vorbeispazierte und sich zu ihm setzte, dass vielleicht sogar die Gegenwart noch einiges bereithielt für ihn. Die Frau, die in diesem Moment quer über den Platz fuhr, kerzengerade auf einem roten Hollanddraht, sie hätte seine allererste Freundin sein können. Immer noch mit Pagenschnitt und demselben Rad. Nach 3 Monaten und einer einzigen gemeinsamen Nacht hatte er sie verlassen. Ihr Name war Rosa gewesen. Ein Name, der zu ihr gepasst hatte, aber nicht zu Jakob. Der Kerl, der gerade aus dem türkischen Imbiss gegenüberkam, an seiner E-Zigarette zog und in einer Dampfwolke verschwand, hatte frappierende Ähnlichkeit mit Grasuwe, bloß ohne Haare. In den großen Pausen hatten sie sich die Joints geteilt. Gemeinsam waren sie regelmäßig aus dem Spanischunterricht geflogen. Ihre Lachkrämpfe waren nicht zu dulden gewesen. Der Schule verwiesen wurde am Ende aber nur Grasuwe. Jakob war, wie so oft, unbehelligt davongekommen. Oder das Mädchen, das jetzt mit seinem Hund auf ihn zukam. Ein alter Labrador, der fast blind an der Leine trottete und genauso aussah wie sein Paul. Er war 10 Jahre alt gewesen, als er ihn geschenkt bekommen hatte, und keine 4 Jahre später war er eines Nachmittags, als Jakob von der Schule nach Hause kam, einfach weg gewesen. Sein Vater hatte bloß mit den Schultern gezuckt, als könnte er sich an dieses Tier schon nicht mehr erinnern. Weggelaufen, überfahren, verkauft, im Tierheim entsorgt. Jakob hatte nie eine Antwort bekommen. Und das war wohl das letzte Mal, dass er seinem Vater etwas nicht verzeihen konnte. Danach hatte er ihm aus Prinzip nicht mehr vertraut. Vielleicht brauche ich einfach wieder einen Hund, dachte Jakob. Ein weiteres Mal tauchte die Kellnerin vor ihm auf, stellte ihm jetzt einen Korb mit Roti und eine Schale Chutney auf den Tisch. Wahrscheinlich sei es schwierig für ihn mit dem Essen, sagte sie, aber das hier sollte gehen. Es sei sehr weiches Brot. Jakob nahm das Eis vom Auge und bedankte sich, ein wenig zu überschwänglich. Unsicher blieb sie vor ihm stehen, die Hände in die Taschen ihrer Schürze gepresst. Er fragte sie, was der Name des Restaurants bedeute. Er komme ihm bekannt vor. »Mein Vater heißt Anil«, sagte sie. »Von ihm habe ich kochen gelernt. Vielleicht könne er sich an ihn erinnern?« Für einen Moment vergaß Jakob, wo er war. Stumm blickten sie einander an, bis er langsam ihren Namen aussprach. »Nela?« Und als sie nickte, wiederholte er ihn und konnte nicht aufhören, ungläubig den Kopf zu schütteln. Allein ihren Namen auszusprechen, machte ihn wieder zum Kind. Er sprang auf, drückte sie fest an sich, ließ sie wieder los. Das Glück zerriss ihn fast, und das war er nicht gewohnt. Er sah sie an, umarmte sie erneut, und Nela weinte zu ihrer beider Überraschung in sein Hemd. Es war verrückt, wie sehr man jemanden vermissen konnte, den man nicht einmal wiedererkannte. Sie waren Kinder gewesen damals, zarte Wesen mit weichen Haaren. Eine Zeit, von der Jakob kaum etwas erinnerte, außer seiner Nela. Ihre Wege hatten sich im Alter von 6 Jahren, an ihrem letzten gemeinsamen Tag im Kindergarten, getrennt. Ein Alter, in dem man nichts verstand von Abschieden, in dem einem die Erfahrung fehlte, um zu begreifen, dass Verlust überhaupt möglich war. Ein Alter vielleicht auch, in dem einem der Verlust noch gleichgültig war. Menschen kamen und gingen, alles war im Fluss, man trieb dahin, Entscheidungen trafen ausschließlich die anderen. Als Kind wehrte man sich ständig und hatte doch alles zu akzeptieren. Es waren Jahre des sinnlosen Kämpfens. Sie ließen einander los, fielen erschöpft auf die Stühle und Nela wischte sich die Tränen von den Wangen. Wie fing man miteinander zu reden an, wenn man sich kannte aus einer Zeit, in der Worte überflüssig gewesen waren, wenn man sich wieder begegnete in einem Alter, in dem Worte alles zerstören konnten? Am liebsten hätte Jakob schweigend Eisenbahn mit ihr gespielt, auf dem Küchenboden in der Ecke, auch wenn das für zwei 50-Jährige kein ruhmreicher Gedanke war. »Was ist mit dir passiert?«, fragte sie, während sie ungeniert sein Gesicht betrachtete. »Du hast mich in einer schwierigen Phase meines Lebens getroffen«, sagte er. Und Nela lachte. »Es habe sich überhaupt nichts geändert. Solle doch niemand behaupten, die Kindheit sei ein Spaziergang gewesen.« Sie waren Freunde geworden, weil ihnen nichts anderes übrig geblieben war. Manche nannten so etwas Schicksal. Jakob hatte eine Brille getragen, mit Gläsern so dick wie die Böden von Colaflaschen, und wenn er mal sprach, tat er das mit so dünner Stimme, dass ihn niemand verstand. Auf Nela mit ihrer dunklen Haut hatten sie mit den Fingern gezeigt. Sie würde sich nicht waschen, riefen sie, sie würde stinken. Außerdem aß sie ausschließlich mit den Händen. Das allerdings tat sie bereits damals mit einer solchen Eleganz, dass Jakob es unbedingt hatte lernen wollen. Sämtliche Aufforderungen zu deutschen Tischmanieren blieben ungehört, und schon bald bekamen sie einen Extraplatz. Dort saßen sie 2 Jahre lang an einem niedrigen Tisch in einer dunklen Ecke des Saals, weit ab von den anderen. Es gab für sie beide keinen glücklicheren Ort. Durch diese frühen Jahre der Kindheit waren sie Schulter an Schulter gegangen, ein Bollwerk gegen den Rest der Welt. Jetzt konnten sie nicht aufhören, einander anzusehen. Es waren Blicke auf der Suche nach Erinnerungen, Blicke, die versuchten, all die Schichten zu durchdringen, die die Jahrzehnte auf ihrer Haut zurückgelassen hatten. Sie suchten das Kind im Gesicht gegenüber. Jakob wagte kaum, etwas vom Roti abzureißen, doch außer einem Stück fetter Schokoladentorte, Fenchelsalami und ein paar Oliven hatte er nichts im Magen, und so tunkte er das Brot in die Schale mit dem Chutney. Es war derselbe Geschmack wie vor 45 Jahren, eine fruchtige Süße, unter der sich ein feiner Hauch von Chili versteckte, dazu das warme, leicht ölige Brot. Offensichtlich konnte auch das plötzliche Glück einen entsetzten Ausdruck auf dem Gesicht hinterlassen, zumindest auf seinem. »Ob es ihm zu scharf sei?«, fragte Nela. »Nein, das war es nicht. Nur habe er so viel Kindheit im Mund gerade. So viel Kindheit auf leeren Magen.« Sie sah ihn besorgt an, doch dafür, fand Jakob nun, gab es nicht den geringsten Anlass. Es schmecke wie nach Hause kommen. Ein Zuhause, das er im Laufe der Jahrzehnte fast vergessen hatte. Wie man ein Zuhause vergessen konnte, das verstand Nela nicht. Was sie aber verstand, wenn auch nie hatte gutheißen können, war die Tatsache, dass sie sich nie wiedergesehen hatten, nachdem Jakob mit seinen Eltern an das andere Ende der Stadt gezogen war. Man habe sie auseinandergerissen, sagte sie, gab dafür allerdings niemandem die Schuld. Es war eine andere Zeit gewesen. Es waren die 70er Jahre, da wurden Kinder noch nicht zu ihrem Vergnügen durch die halbe Stadt gefahren, auch wenn Jakobs Vater damals im Vorstand eines Logistikunternehmens saß. Es war eine Zeit, in der es kein Internet gab, keine Handys, keine sozialen Medien. Eine Zeit, in der man sich anstrengen musste, wollte man sich nicht aus den Augen verlieren. Und 6-Jährige strengten sich nicht an. Genauso wenig ahnten sie etwas von der Ära, in der sie lebten. Jakob wusste, dass das nicht der alleinige Grund war. Sein Vater hatte ihm die unmissverständliche Ansage gemacht, den Kontakt zu Nela und ihrer Familie einzustellen. Sie seien kein guter, kein standesgemäßer Umgang. Mit solchen Freunden werde er es nie zu etwas bringen. Darüber schwieg Jakob jetzt, flüchtete sich stattdessen zurück in die Zeit im Allgemeinen, der man immer an allem die Schuld geben konnte. Ein Phänomen, das nie aufhörte und immer unabhängig von einem selbst zu existieren schien, als wäre man gänzlich unbeteiligt an den Umständen, als würden sie nicht von Menschen gemacht. Sie erinnerten sich, dass es früher im Kindergarten noch regelmäßigen Probealarm gegeben hatte und sie schnell verstanden hatten, was sie im Falle eines russischen Atomangriffs retten würde. Nichts. Manchmal hatten sie nachts schlecht geschlafen, doch meistens nicht daran gedacht. Und so war es ihr Leben lang geblieben. Angedrohte Katastrophen wurden nicht wahr, passierten woanders, trafen sie nur in der milden Version. Ohne jedes Dazutun gehörten sie zu den Überlebenden, den Gewinnern. Sie konnten nichts dafür. Und es gab Tage, da wucherte das Gefühl der Vergeblichkeit aus. Dann spendeten sie an Hilfsorganisationen, tranken bis zum Exzess, gingen auf Demonstrationen, zerwühlten fremde Betten, schluckten Antidepressiva, zeugten Kinder, stürzten sich in die Arbeit, brachten die Eltern ins Heim. Das Leben ging weiter. Sie waren davongekommen und machten weiter. so wie sie immer weitergemacht hatten, seit 50 Jahren. Es wurde Zeit, dass Jakob es endlich begriff. Nela fragte, ob er ihr helfen wolle. In der Küche. Sie müsse das Essen vorbereiten und sei heute ganz allein. Es gebe nichts, was er jetzt lieber tun würde, sagte er und folgte ihr in das Lokal. Leider übersah er beim Eintreten die Stufe. Er konnte seinen Sturz gerade noch auffangen, trotzdem war der Schmerz an seinem rechten Fuß brutal. Jakob gab keinen Ton von sich, er schloss nur kurz die Augen, biss die Zähne, die er noch hatte, so fest zusammen, dass sein Kiefer sich verkrampfte. Unter keinen Umständen wollte er sich noch lächerlicher machen, als er eh schon war, mit seinem verbeulten Gesicht und seinem geschwollenen Daumen, und mit angehaltenem Atem humpelte er Nela hinterher in Richtung Küche. Sie schaltete auf den Tischen die kleinen Leuchten an, das große Licht hinter dem Küchentresen, bevor sie ihm eine Schürze umlegte, die sie an seinem Rücken zuband. »Du kümmerst dich um den Zimtreis«, entschied sie, stellte ihm den Topf bereit, nahm den bunt bedruckten Sack Reis von der Wand, wo er hing wie ein Gemälde, und deutete mit dem Finger auf eine geblümte Plastikvase, die oben auf dem Regal stand. Darin standen Zimtstangen, wie er sie noch nie gesehen hatte, dick wie sein heutiger Daumen und einen Meter lang. Er nahm sie in die Hand und stellte fest, dass er rein gar nichts wusste über Zimt, als würde der in kleinen, gerollten Portionen an Sträuchern hängen und brauchte nur gepflückt zu werden. »Den schickt mir meine Mutter immer«, sagte Nela, »wächst bei ihr hinterm Haus.« »Wie geht es ihr?«, fragte Jakob, während er begann, den Reis zu waschen. Nur ein einziges Mal hatte er sie gesehen. Nela hatte Eltern gehabt, die ihr Kind im Schichtbetrieb liebten. Tagsüber war die Mutter putzen gegangen, nachts arbeitete der Vater als Pförtner und in der Wohnung wurde rund um die Uhr gekocht. Wenn sie aus dem Kindergarten kamen, hockten sich Nela und Jakob auf den Küchenboden. Sie rollten eine Eisenbahn aus Blech zwischen den Stühlen hindurch, die das einzige Spielzeug in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung war, während bei ihm zu Hause die Mutter hinter der verschlossenen Schlafzimmertür lag, eingewickelt in Bettwäsche aus Seide und ihre Depressionen. Dort hatten sich die Ravioli-Dosen neben dem Herd gestapelt. Bei Nela sah er zum ersten Mal einen Mann kochen. Er kannte Anil nur im Jogginganzug und mit Schürze, Kochlöffel in der einen, Zigarette in der anderen Hand. Jeden Nachmittag saßen sie im Rauch und Currygeruch. Er hatte Anil verehrt, hatte so werden wollen wie er, bis er irgendwann hatte erfahren müssen, dass aus einem deutschen Jungen niemals ein kochender Pförtner aus Sri Lanka werden konnte. Diese Begrenzung der eigenen Möglichkeiten hatte eine bis dahin ungekannte Wut in ihm zutage gefördert. Ganze zwei Waggons hatte er zertreten. »Sie sind zurückgegangen«, sagte Nela, »vor ein paar Jahren erst. Sie wollen an ihrem Lebensabend die Sonne lieber über dem Indischen Ozean untergehen sehen als über der Weser.« Legitim fand Jakob das und spürte das spontane Bedürfnis, es ihnen gleich zu tun, noch einmal bei Anil in der Küche zu sitzen, Reis mit den Händen zu essen und am Ozean eine Zigarette mit ihm zu rauchen. Dafür wurde man groß, dass man endlich mit den alten Männern rauchen und schweigen konnte. Nela stellte den Topf auf die Gasflamme, schüttete Kokosöl hinein, reihte für ihn die Gewürze neben dem Herd auf. Sie brach die Zimtstange über ihrem Knie in drei Teile, hielt sie ihm unter die Nase, und Jakob glaubte, einen ganzen Wald davon zu riechen. Dann schnitt er Zwiebeln und Knoblauch, so gut es ging in seinem Zustand, tropfte den Reis ab. Das Kochen liebte er mehr als das Essen, und gern hätte er jetzt die Tür von innen abgeschlossen, denn das war das einzig Schlechte am Kochen, dass es nicht selten Gäste nach sich zog. »Wie geht es denn deinen Eltern?«, fragte Nela. Er warf Samen von Kümmel und Senf in das heiße Öl, die Zwiebeln und den Knoblauch dazu und blickte in den Topf. Jakob sprach nicht gern über seine Eltern. Und das wurde neuerdings zum Problem, da man spätestens mit 50 in einem Alter war, in dem die Eltern zu einem uferlosen Thema wurden. Immer öfter rutschten die Abende in einen düsteren Sumpf, hinabgezogen von der profunden Kenntnis über Demenz oder Parkinson oder Krebs im Endstadium. Es wurden Pflegedienste und Heime empfohlen, später Notare und Bestatter. Zwischen Geschwistern brachen Kriege aus. Und Jakob erfuhr in diesen Gesprächen, wie glücklich er sein könne, ein Einzelkind zu sein. »Mein Vater liegt in einem Heim und weiß nicht mehr, wer ich bin.« »Falls er es jemals wusste«, sagte er knapp. In Nelas Pfanne zischte der Boxhornklee neben den Senfkörnern und sie sagte, »Das ist das Letzte, was wir von unseren Eltern lernen, das Vergessen und das Sterben.« Ihre Mutter habe irgendwann kein einziges deutsches Wort mehr erinnert, nicht einmal den Namen ihrer Straße. Das sei der wahre Grund für ihre Rückkehr gewesen. Zurück in ein Land, in dem sie zumindest die Sprache noch verstand, wenn sich auch die Bedeutung aller Worte verlor. Aus dem Korb neben ihm nahm Jakob ein Stück Ingwer. Nur schneiden mochte er es nicht. Es war eine in sich verschlungene Knolle, die aussah, als wären da zwei in eine Umarmung hineingewachsen. Die zärtlichste Knolle, die er je gesehen hatte. Die beiden Figuren erinnerten ihn an jemanden, an ein tatsächliches Paar. Bloß kam er nicht drauf, an wen. Er zeigte sie Nela, die sie behutsam in die Hand nahm und schließlich in das Regal stellte, wie man das Souvenir von einer Reise postierte. Er griff sich ein anderes, ein gewöhnliches, grobes Stück Ingwer, schälte es und schnitt es schmerzlos in feine Scheiben. Vorsichtig legte Nela den Fisch zwischen die Curryblätter und Jakob legte den Ingwer dazu, bevor dann sie die Kokosmilch darüber goss. »Er würde gern draußen noch eine rauchen«, sagte er. »Du kannst hier rauchen. Solange wir kochen, kannst du drinnen rauchen. Alte Familientradition«, sagte sie. Wenn sie ehrlich sei, würde sie bei dem Geruch von Curry immer den Gestank von Anils Zigaretten vermissen. Manchmal zünde sie sogar eine an, die dann neben ihr im Aschenbecher verglühe. Sie griff zwischen die Ölflaschen und holte eine Packung Marlboro hervor. »Die müssen es dann schon sein«, sagte sie, »damit ich etwas davon habe. Schließlich riechen nicht alle Sorten gleich.« Nela hob die Pfanne vom Herd, steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und beugte sich zur Gasflamme hinab, um sie anzuzünden. Sie nahm nur einen einzigen schnellen Zug, bevor sie Jakob die glühende Kippe reichte. »Ich habe Anil niemals ein Feuerzeug benutzen sehen«, erzählte sie. »Manchmal glaube ich, dass er nur deswegen die ganze Zeit gekocht hat, um immer in der Nähe einer Flamme zu stehen. Mit einem E-Herd wären wir wahrscheinlich verhungert.« Sie sahen sich an und lachten. 45 Jahre später war es möglich, über alles zu lachen. Jakob war in jeder Hinsicht ein ausgehungerter Junge gewesen. Seine Eltern hatte er höchstens am Wochenende kochen sehen, wenn er sie überhaupt zu Gesicht bekam. In der Küche von Nela und Anil aber hatte er sich mit allem vollgestopft, was er kriegen konnte. Und das war weit mehr als Essen gewesen. »Wie geht es deiner Mutter?«, wollte Nela wissen. »Ist sie immer noch so traurig?« »Ich hoffe nicht«, sagte Jakob. Er schüttete Reis in den Topf, goss Wasser dazu und erzählte, so unbeteiligt, wie er es sich angewöhnt hatte, dass seine Mutter ertrunken sei, als er 10 Jahre alt war, in der Ostsee, an einem Tag ganz ohne Wellen. Sie ist ins Meer gewandert, einfach untergegangen. So wurde es uns damals von der Polizei berichtet. Nela schwieg. Sie tunkte ein Stück Roti ins Mango-Chutney und schob es ihm in den Mund. Dann nahm sie ihn in den Arm. So fest, dass Jakob glaubte, sie meinte nicht nur ihn, sondern ihrer beider auf immer verlorene Kindheit. Sie hatte seine Mutter nur wenige Male gesehen und es war nie ein Anlass zur Freude gewesen. Wenn sie vor dem Kindergarten wartete, dann nahm sie Jakob mit nach Hause und kein einziges Mal lud sie Nela zu ihnen ein. Sie blieb eine fremde Frau, am Ende sogar für Jakob. Er klopfte Nela auf den Rücken. »Ist okay, ist schon okay. Man sucht sich seine Kindheit nicht aus.« »Manchmal muss man sie einfach nur überstehen«, sagte er und drückte Nelas Hand. Es war die verschwitzte Geste eines späten Dankes. Hinter ihnen sprangen Senfkörner durch die Luft. Flammen schlugen aus der Pfanne. Ein weiterer Beweis, dass man viel weniger im Griff hatte, als man sich vormachte. Gefühle zum Beispiel, Lebenskrisen, platonische Beziehungen oder eben Gasherde. Nela rannte durch die enge Küche und löschte alles, wirklich alles, mit Kokosmilch. Es war, wie er zugeben musste, ein betörender Geruch, viel besser als damals. »Diese angebrannte Note gibt dem Fisch sicherlich auch geschmacklich das gewisse Extra«, sagte er. »Bist du Koch oder was?« »Nein, arbeitslos.« Sie drückte ihm einen Lappen in die Hand, griff sich den Feudel und begann den Boden zu wischen. »Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mal im Internet nach dir gesucht, bin aber nicht weit gekommen. Und weißt du warum?« »Ja«, sagte Jakob, während er begann, um die Kochfelder herum zu putzen. »Ich habe es auch mal probiert, aber ich konnte mich nicht an deinen Nachnamen erinnern.« »Ganz genau«, meinte sie. »Nicht mal die Idee eines Nachnamens habe ich gehabt. Wahrscheinlich habe ich den nie gekannt.« »Soll ich ihn dir verraten?« »Bloß nicht, das würde alles ruinieren.« Mit dem Feudel wischte sie um Jakobs Füße. Es war ihm nicht möglich, ihr aus dem Weg zu gehen, ohne dass sie sein Humpeln bemerkte. Schief stand er in der Gegend herum, alles Gewicht auf seinem linken, dem intakten Fuß. »Also, was machst du?«, fragte sie. »Was ich mache, siehst du ja.« »Seit wann arbeitest du hier?« Es ist mein Restaurant. Seit 3 Monaten ist es meines. Sie habe gehört, nicht nur einmal, sondern wie ein Dauerrauschen gehört, dass die Wechseljahre das beste Alter seien, um Neues zu beginnen. Dafür sei sie bereit gewesen. Wie die letzte Chance sei ihr das erschienen. Also habe sie sich endlich scheiden lassen, sei nach Berlin gegangen, wo auch ihre beiden Kinder hingezogen seien, und habe dieses Restaurant eröffnet. Es läuft mies, sehr mies, sagte sie. Und das im Sommer. Wenn es so weitergeht, muss ich im Winter putzen gehen. Dann werde ich da enden, wo meine Mutter angefangen hat. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Stell dir das vor, wenn wir alt sind, machen wir das, was unsere Eltern getan haben, als sie jung waren? Das ist doch der Inbegriff des Versagens. Manche Leben laufen rückwärts, sagte Jakob. Und Nela meinte, er sei immer noch der Klugschnacker von früher. Sie wrang den Feudel aus, probierte das Curry, das sie famos fand, besser denn je, und wollte nun endlich wissen, womit er sich das Leben vertrieben hatte. Filme, sagte Jakob. Er sei es gewesen, Regisseur. Bloß bekomme er jetzt keine Angebote mehr. Angeblich sei er zu alt, zu weiß oder mindestens zu heterosexuell. Toll, rief sie. Alles, was ich mag. Was für die Arbeit nicht taugt, taugt vielleicht noch fürs Leben. Ich habe das immer umgekehrt gesehen, sagte Jakob, und ich habe keinerlei Ahnung, was ich ohne Arbeit mit mir anfangen soll. Wenn das so ist, betrachte einfach alles als Arbeit, sagte Nela. Ein sehr beliebter Trick, besonders hierzulande. Beziehungsarbeit, Arbeit an sich selbst, an seinem Körper, seinem Garten, seinem Haus, an seiner Vergangenheit, seinen Vorstellungen. Nichts als Arbeit. Wirklich sehr beliebt, sagte sie. Allerdings unbezahlte Arbeit, wandte Jakob ein. Erbst du denn nichts? Fragte sie. Es erben doch gerade alle. Jakob schüttelte den Kopf. Ich lebe derzeit von dem, was mein Bankberater einst als meine Rente bezeichnet hat. Und wovon lebst du, wenn du in Rente gehst? Von Zimtreis wahrscheinlich, sagte er. Was Nela nicht für die schlechteste Variante hielt. Vielleicht bin ich sogar bereit, dir jeden Tag welchen vorbeizubringen, wenn es soweit ist, sagte sie. Sie gab ihm den Löffel, damit er den Reis probierte, und mit vollem Mund stimmte er zu, dass sich damit sogar das Alter aushalten ließe. Aber vorher, sagte Nela, müssten wir noch die Tische decken. Sie zeigte ihm, wo das Besteck lag. Für einen kurzen Moment hatte Jakob seinen Schmerz vergessen, doch als er jetzt mit dem Fuß auftrat, schrie er nicht nur laut auf, sondern er ging in die Knie und sackte hinter dem Tresen zusammen. »Mein Gott, was ist los?« rief Nela. »Nur mein Fuß, sonst nichts«, sagte er. »Ich bin umgeknickt. Nichts Besonderes, mach dir keine Sorgen, es geht schon.« Nela ließ sich neben ihn fallen, und da saßen sie nebeneinander auf dem Küchenboden. Und es war, als rauschten sie gemeinsam durch die Zeit. Es fehlte nur eine kleine Eisenbahn aus Blech. »Entschuldige.« Jakob gab ungewollt ein leises Stöhnen von sich. »Ich bin heute nicht sonderlich vorzeigbar. Eigentlich bin ich ein totales Wrack.« »Ach, nur äußerlich«, beruhigte sie ihn. »Das passiert. Wir sind 50, Jakob. Da halten sich nur eitle Idioten noch für vorzeigbar. Der kluge Rest sucht sich andere Qualitäten.« Er nickte und sah sie mit einem großen Auge an. Das andere konnte er noch immer nicht öffnen. Es schien, als wartete er darauf, dass sie ihm diese anderen Qualitäten aufzählte. Stattdessen gratulierte sie ihm zum Geburtstag. Das habe sie vor lauter Überraschung beinahe vergessen. »Woher sie das wisse?«, fragte er, »dass er heute, genau heute, Geburtstag habe.« »Aber das wissen wir doch alle«, sagte Nela. »Ich habe sogar ein Geschenk für dich.«
Bettina Hoppe las die 5. von 6 Folgen des Romans »Das Fest« von Lucy Fricke. Das Buch ist im Claßen Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur und über unsere ndr-Kultur-App. Die 6. und letzte Folge von »Das Fest« hören Sie am Montag, wie gewohnt um 8.30 Uhr.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der Bundestag stimmt heute über einen Gesetzesvorschlag der Union zur Begrenzung von Zuwanderung ab. Eine Mehrheit könnten CDU und CSU wieder mit den Stimmen der AfD erreichen. Worum es in dem Gesetz genau geht, erklärt Bianca Schwarz aus Berlin.
Dieses Gesetz will zum einen den Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten aussetzen. Das sind Menschen, die nicht individuell verfolgt werden, also zum Beispiel wegen ihrer Religion, sondern das sind Menschen, deren Leben in ihrem Herkunftsland aus anderen Gründen bedroht ist, zum Beispiel, weil sie in einem Kriegsgebiet leben und davor fliehen. Der Familiennachzug von subsidiär Schutzberechtigten, der ist ohnehin gedeckelt auf 1.000 Menschen pro Monat, aber die Union will das komplett aussetzen. Außerdem soll die Bundespolizei das Recht bekommen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchzuführen. Das bedeutet zum Beispiel, Menschen in andere Länder zurückzuschieben oder abzuschieben. Und um das zu sichern, soll sie Haft oder Gewahrsam beantragen dürfen.